Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Aus dem Häuschen, das ist diese Predigtreihe, und die ganze Predigtreihe dreht sich, wie Thorsten es schon gesagt hat, um Begeisterung, um die Begeisterung, die Gott schenkt. Und dieser Titel, Aus dem Häuschen, der verspricht irgendwie große Emotionen. Und wenn ihr euch den Flyer anschaut, den ihr wahrscheinlich auch am Eingang bekommen habt und hier oben seht, dann seht ihr diese leeren Vogelkäfige, und die versprechen irgendwie auf ihre Art und Weise die große Freiheit neben der großen Emotion. Und um beides geht es in dieser Reihe. Es geht einmal um hochgestimmt und auf der anderen Seite um freigesetzt, um antriebsgesteigert Leben, um das Dopamin des Glaubens, wie es Christoph im Flyer genannt hat. Davon handelt diese Predigtreihe. Die erste Predigt hat uns Lisa gehalten, das ist diese junge Dame. Wir haben sie letzten Sonntag zur neuen Pastorin der City Church berufen. Das heißt, sie wird ab Sommer neben Christoph die andere Pastorin sein. Sie hat uns eingeführt in das Thema begeistert. Christoph, das ist der Mann hier im Gletscher. Christoph hat letzte Woche weitergemacht zum Thema der Heilige Geist. Auch die Predigt, könnt ihr mich gut hören? Sehr gut. Okay, der Heilige Geist. Und er hat es getan unter dem Titel Diese Kraft. Und heute, weil man einiges zum Heiligen Geist sagen kann, schließe ich an die Predigt von Christoph, der zu dieser Kraft gepredigt hat, an mit dem zweiten Teil zum Heiligen Geist, dieses Potenzial. Heute geht es also um das Potenzial. Begegnung mit Gott, die bringt einem aus dem Häuschen. Vor 2000 Jahren ist Gott Mensch geworden in Jesus, und da war das sehr konkret, sehr fassbar. Dieser Jesus, der hat Menschen auf unterschiedliche Art und Weise aus dem Häuschen gebracht. Er hat große Emotionen geweckt. Entweder negativ, dann sind die Leute nicht nur aus ihrem Häuschen gewesen, sondern gleich noch aus ihrer Haut gefahren und wollten ihm ans Leder. Und die anderen, die haben ihm zugejubelt. Ja, die haben Palmzweige abgerissen und ihm zugejubelt. Die sind ihm hinterhergereist, das ganze Land, haben ihren Job aufgegeben. Also dieser Jesus, dieser Gott, hat große Emotionen bei den Leuten geweckt. Ganz große Emotionen. Wenn du in der Bibel liest, dann wäre das mal eine Möglichkeit, dass du genau darauf achtest, wie reagieren eigentlich diese Menschen auf Jesus. Man kann ja mal schauen, was tut Jesus so, ist auch interessant. Aber schaut mal, welche Reaktion ruft es eigentlich hervor. Und wir werden entdecken, viel, viel Emotionen. Heute können wir nicht einfach uns an Jesus reiben, so ganz unmittelbar. Ja? Er läuft uns nicht in der Fußgängerzone über den Weg und dann stellen wir ihm Fragen. Heute ist Gott durch seinen Geist bei uns. Das hat einen Vorteil, weil er kann dadurch an viel mehr Orten gleichzeitig sein, wie es Jesus sein konnte. Der Nachteil ist, es ist nicht ganz so konkret und greifbar. Deswegen gleich zwei Predigten zu diesem Thema. Jesus hat uns diesen Geist verheißen. Er hat seinen Jüngern gesagt, wenn ich gehen werde, ich werde euch diesen Geist schicken, der bei euch ist. Und er schickt ihn dann mit seinem Vater, das feiern wir an Pfingsten. Und genaueres allgemein zum Geist, ja, wie wir uns das vorstellen können, das hat Christoph in seiner Predigt letzte Woche gemacht. Deswegen, wenn du sie verpasst hast, kannst du auf die Homepage citychurch.de gehen, dir den Podcast runterladen, nochmal anhören. An dieser Stelle übrigens herzliche Grüße an die Podcast-Hörer. Vor 2 Wochen habe ich gehört, die gibt's inzwischen bis Freiburg. Ja? Also macht weiter, wenn ihr jetzt einfach nur den Podcast hört, sucht euch eine Gruppe von Christen, gründet eine Mini-Church irgendwo in Deutschland, hört diesen Podcast und bleibt dran. So ein Glaube, der von Gottes Geist bestimmt ist, vom Heiligen Geist, der ist ansteckend, davon bin ich überzeugt, der ist ansteckend. Diese Freude, diese Begeisterung, die steckt an. Ich glaube, dass genau das, Freude, Begeisterung, diese fröhliche Hingabe an den Glauben an Gott, dass der hilft, diesen Glauben zu verbreiten. Ich glaube, keiner auf dieser Welt wird Christ, weil du irgendwie miesepetrig aus Pflichtgefühl oder aus irgendwie einer moralisch, das tut man doch irgendwie so, entweder ganz verschämt oder total übergriffig von diesem Jesus erzählst. Ich glaube, der Glaube, der breitet sich aus, weil diese Begeisterung ansteckt. Mission, Glaubenszeugnis im Christentum, das heißt zeigen, was dich begeistert, zeigen, was du liebst. Darum geht es. Und das steckt dann an. Ich habe dafür ein Beispiel gefunden. Dafür müsst ihr wissen, ich gehe gern in Stadien. Fast egal was, ich schaue mir alles Mögliche an, von Footballspielen, Fußballspiele, Eishockeyspiele. Das begeistert mich, Fankultur, ja, wie eine Gruppe von Menschen, ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommt und sich Begeisterung entfacht. Und für mich ist das ein Bild geworden, für das wie Glaube ansteckend wirkt. Ihr seht gleich ein Video, da gewinnt Racing Club, ein Vorort von Buenos Aires, die Meisterschaft, ja, also ein traditionsreicher Club, der aber nicht so viel Geld hat, aber jetzt einmal Meister wird. Und die letzten Minuten in ihrem ganz bekannten Stadion, El Cilindron, ja, das ist so ein ganz rundes Stadion, da beginnen so Jungs in der Mitte der Kurve zu singen. Und ihr werdet in den Videos sehen, wie nach und nach dieses ganze Stadion angesteckt wird von dieser Begeisterung, wie die Leute einsteigen, mitsingen, mittanzen, ihre T-Shirts ausziehen und so wedeln. Ihr seht das alles. Ich glaube, so ein bisschen kann man sich das an Pfingsten vorstellen. Eine kleine Gruppe von Menschen wird begeistert von diesem Heiligen Geist und diese Begeisterung steckt Menschen an. Das breitet sich aus, einfach weil diese Begeisterung ansteckend ist. Und am Ende von diesem Video werdet ihr einen Jungen sehen. Der ist zugegebenermaßen dazu geschnitten. Ich weiß nicht, ob das dasselbe Spiel ist, wo sie diese Meisterschaft gewinnen. Das Elf-Freunde-Magazin, ein meiner Meinung nach hervorragendes Fußball-Kultur-Magazin, hat dieses Video, wo sie es gepostet haben, so beschrieben, der Moment, wo sich ein kleiner Junge unsterblich in seinen Verein verliebt, auf Film gebannt. Diese Begeisterung hat ihn getroffen in diesem Moment und er entscheidet sich, ein Teil davon zu werden. Wenn wir das auf den Glauben übertragen, dann nennen wir das ruhig Bekehrung. Aber jetzt seht selbst. Ja, also für mich ist das ein faszinierendes Bild für das, wie Glaube ist. Diese Begeisterung. Begeisterung, die ansteckt. Irgendwann vor 16 Jahren war das für mich, bei meinem Eishockey-Verein war es vor 20 Jahren, aber beim Glaube, da war es so vor ungefähr 16 Jahren, da habe ich mich entschieden und gesagt, wow, ich habe das erlebt in einer Gemeinde, dass Leute begeistert sind von diesem Gott und ich habe gedacht, hey, da will ich mitmachen. Und ich bin wie dieser Junge aufgestanden und habe gesagt, ich mache mit, ich tanze mit, ich springe mit. Ich zeige, was mich begeistert. Ich zeige, was ich liebe. Und ich glaube, darum geht es im christlichen Glauben. Begeistert sein, aus dem Häuschen sein. Sollte diese Predigtreihe, dieser Gottesdienst heute oder irgendein anderer oder irgendeine Kleingruppe, eine Veranstaltung, die wir in der Gemeinde machen, dir helfen, diese Begeisterung zu spüren und vielleicht wie dieser Junge zu sagen, jawohl, ich möchte davon ein Teil sein, dann ist es einer von den Momenten, wo wir als Kirche darauf hinfiebern, dass das passiert, weil wir das erlebt haben und weil uns das begeistert und weil wir hoffen, dass das ansteckend ist. Ich glaube, wir hier in der City Church glauben, genau wie alle anderen Christen auf der Welt, dass jeder, der sich von dieser Begeisterung anstecken lässt, der sagt, ja, ich möchte an diesen Gott glauben, ich glaube an diesen Gott, ich folge ihm nach, ich vertraue auf ihn, dass der von Gott seinen Geist geschenkt bekommt, Gottes Geist, dass er begeistert ist. Das kann dann ganz laut sein und ganz extrovertiert, das muss es auch nicht. Die Begeisterung, die kann auch ganz, ganz norddeutsch irgendwie in dir ganz still stattfinden. Das hört sich für dich vielleicht alles ziemlich abgefahren an und ja, irgendwie ist das auch abgefahren. Der große Gott schenkt uns einen Teil von sich in unserem Leben. Und darum hören wir uns heute nochmal ein paar Gedanken dazu an. Gehen dem weiter auf die Spur, wie das ist, wenn Gottes Geist in uns wohnt. Wenn Gottes Kraft in unser Leben kommt. Gottes Geist entfaltet in unserem Leben ein unglaubliches Potenzial. Er holt, er schält förmlich das Beste aus dir heraus. Und um das näher zu verstehen, ihr könnt hier mal das Fußballstadion anschauen. Um das näher zu verstehen, ein paar grundlegende Gedanken, wie das überhaupt ist, wenn man Gott begegnet und wie man dann seine Religion leben kann. Es gibt da zwei Typen, hat ein schlauer Mensch, der ist Professor Miroslav Volf, ist Professor in Yale, ja, sagt, es gibt zwei Typen von Religion und ich glaube, er hat recht damit. Und die schauen wir uns an. Es gibt einmal die mystischen Religionen und es gibt prophetische Religionstypen. Das hört sich erstmal ungewohnt an. Beiden ist gemeinsam, dass die Grundlage erstmal eine Erfahrung mit Gott ist. Ja, vielleicht so ein begeisternder Moment, dass irgendwie ein Mensch Gott begegnet oder Gott diesem Menschen begegnet. Das ist bei beiden gleich. Was die beiden Typen unterscheidet, das ist, was sich daraus ergibt. In den mystischen Religionen, dann versucht der Mensch, dem Gott begegnet ist, diesen Moment zu konservieren, festzuhalten. Und er steigt quasi zu Gott auf und kommt wieder runter, ja, jetzt bildlich gesprochen, ins normale Leben. Und jetzt versucht er, sich möglichst aus dem normalen Leben rauszuhalten. Ja, und erinnert sich an diesen Moment, wo er Gott begegnet ist. Erinnert sich, er hält sich fest an diesen Moment der Gottesbegegnung und er zieht sich zurück aus dem Alltag, er zieht sich zurück aus seinem Leben. Das Hier und Jetzt, das interessiert ihn nicht. Zum Beispiel ist ihm dann egal, was er isst und was er trinkt. Ja, ihr kennt, habt vielleicht so ein Bild von so einem Asket im Kopf. Oder er zieht sich zurück und sucht sofort das nächste, diese nächste Gottesbegegnung, die ja super war. Vielleicht kennt ihr das so Menschen, die von einem Highlight zum nächsten springen und das Dazwischen ist ihnen aber völlig egal. Es geht nur darum, wie komme ich möglichst schnell wieder zu dieser Gottesbegegnung. Das ist der mystische Typ der Religion. Aspekte davon findet man auch im Christentum. Aspekte davon sind auch gut. Nur wenn man das ganze Leben so gestaltet, dann glaube ich, ist es nicht so, wie das Christentum sich Religion vorstellt. Der prophetische Typ, und wenn man das Alte und das Neue Testament anschaut, was für Menschen man da begegnet, dann sind es hauptsächlich diese prophetischen Typen. Da ist es anders. Was das Gleiche ist, man begegnet Gott, ja, man hat diese Gotteserfahrung, ein Hochgefühl. Man erlebt Gott auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und nach der Begegnung mit Gott kommt man zurück in den Alltag, aber man zieht sich jetzt nicht zurück und sagt, ah, das ist alles bäh, sondern man geht rein, weil man diesem Gott begegnet ist. Und man hält sich daran fest und geht rein in diesen Alltag, rein in das Hier und Jetzt. Vielleicht ist es so in diesem Gottesdienst, ja, du nimmst dir eine Auszeit, du begegnest hoffentlich Gott, hoffentlich begegnet Gott dir. Aber danach, am Montag, ziehst du dich nicht von allem zurück, hörst auf zu arbeiten, verlässt deine Familie, suchst dir gar keinen Partner mehr, weil Hauptsache Gottesbegegnung, sondern du lebst am Montag dein ganz normales Leben und das gehört dazu. Das Christentum sagt, ja, das gehört dazu, dass du dieses Leben gestaltest mit dem Wissen um diese Erfahrung mit Gott. Und dieser Gott, der kann dir sogar in diesem Alltag begegnen, nicht nur irgendwo ganz abseits von der realen Alltagswelt, die du so hast. Jesus sagt, als er nach dem wichtigsten Gebot gefragt wird, ob er diese ganzen Gesetze im Alten Testament zusammenfasst, und sagt er, liebe den Herrn, dein Gott, ja, also diese Gottesbegegnung ist super, super wichtig, liebe den Herrn, dein Gott. Und das Zweite, das ist dem ebenbürtig, liebe den Nächsten wie dich selbst. Also es geht nicht darum, sich von allem zurückzuziehen, sondern zu sagen, ja, ich begegne diesem Gott und das ist unendlich wichtig und unendlich wertvoll. Und dann gehe ich mit dieser Erfahrung rein in meinen Alltag und versuche dadurch, meine Begegnung mit dem anderen, mit dem Nächsten, mit meinem Nachbarn, mit den Leuten in meinem Job, mit meiner Familie, mit meinen Kindern zu gestalten und sie zu lieben und auch mich selbst zu lieben. Also nicht diese Askese, die sich selbst quält vielleicht sogar. Gottes Geist ist eine Realität und ein Potenzial in deinem Leben. Und das bedeutet nicht nur, dass Gottes Geist für dich irgendwie der Draht nach oben ist. Ja, jemand, der von Gottes Geist erfüllt ist, ist nicht nur jemand, wo wir sagen, ja, der hat einen guten Draht nach oben. Sonst hat er quasi kein Leben. Das bedeutet auch, wenn du Gottes Geist hast, dass Gott in dir lebt, dass er deine Persönlichkeit formt, dass er dir Fähigkeiten schenkt und dass er das Beste aus dir herausschält, im Hier und Jetzt, in deinem ganz normalen Alltag. Dass er dir hilft, Gott zu lieben und deinen Nächsten und dich selbst. Hast du den Unterschied zwischen diesen beiden Typen von Religion? Gottes Begegnung ist super, das ist die Grundlage für beide von diesen Typen. Aber es geht nicht darum, von einem spirituellen Höhenflug zum nächsten zu jumpen und alles dazwischen ist einfach egal. Dazwischen geht es darum, aus dieser Kraft Gottes zu leben, den Alltag zu gestalten, vielleicht auch manchmal zu meistern, wenn er anstrengend ist. Das Hier und Jetzt. Und das hört sich auch manchmal anstrengend an und das ist es auch manchmal. Das Besondere ist aber, Gottes Geist ermöglicht dir nur, nicht nur, dass du Gott begegnen kannst, sondern er gibt dir Fähigkeiten, er befähigt dich dazu. Auf zwei Arten. Die Autoren der Bibel haben viele geniale Erfahrungen mit Gottes Geist gemacht und sie haben letztlich, wenn man das so eindampft, ganz grob zwei Worte dafür gefunden, die das beschreiben. Auf der einen Seite die Gaben, die der Geist schenkt, die Gottes Geist dir schenkt. Man nennt sie darum auch die Gnadengaben, weil Gott sie dir einfach schenkt aus Gnade. Die hast du dir nicht verdient und du bist auch kein tollerer Typ, wenn du jetzt irgendwie eine ganz besondere Gabe hast, sondern das ist ein Geschenk. Deswegen Gnadengabe. Vielleicht habt ihr das Wort mal gehört. Und das andere, das sind Früchte. Früchte des Geistes, ja, so ein Bild. Das meint Charaktereigenschaften. Gott lässt wie so eine Frucht dich als Person, deine Persönlichkeit reifen. Die Früchte des Geistes. Das sind so zwei Auswirkungen von Gottes Geist. Und wir beginnen mit der ersten, die Gnadengaben. Die Gaben. Die ersten Christen, die Bibel geschrieben haben und von denen wir in der Bibel lesen, die waren überzeugt, dass Gottes Geist Menschen befähigt, fähig macht, Dinge zu tun. Gottes Geist macht Menschen fähig zu Dingen, zu denen sie so nicht fähig werden. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Die erste und wichtigste Gabe, das ist zuerst mal Gottes Geist selbst, den ihr bekommt. Das ist erstmal die wichtigste Gabe. Wenn du auf diesen Gott vertraust und mit ihm glaubst, dann kannst du auch, wenn du das nicht merkst, ja, das ist vielleicht nicht immer so, dass dir das super präsent ist, aber du kannst dir sicher sein, Gottes Geist ist mit dir, er lebt in dir, er formt dich als Persönlichkeit, deinen Charakter. Das ist ein Riesengeschenk. Und es gibt dann in ein paar Briefen, in unterschiedlichen, verschiedene Listen von Fähigkeiten, die offenbar Leute mit Gottes Geist dazu noch geschenkt haben. Und es sind unterschiedliche Fähigkeiten. Ich habe jetzt einmal mal ein paar da rausgegriffen. Es gibt ein paar und 20, die da so genannt werden. Und diese Listen, es gibt manche Fähigkeiten, die kommen in mehreren Listen vor und in anderen kommen nur manche vor. Die sind unterschiedlich lang. Das heißt, vielleicht gibt es auch noch mehr Fähigkeiten, die Gottes Geist uns schenkt, die gar nicht in diesen Listen vorkommen. Ich habe einfach mal ein paar rausgenommen. Und es können Sachen sein, die, wo wir gar nicht unbedingt sagen würden, die kann man nur tun, wenn man Gottes Geist hat. Zum Beispiel Leitung. Es gibt gute Leiter, jemand, der irgendwie eine Behörde einfach gut leitet, der das gut kann, der kann gut organisieren, der ist auch charakterlich ein fähiger Typ dafür. Oder Gastfreundschaft. Es gibt ja auch Menschen, die sind ganz, ganz gastfreundlich, die sagen, nein, mit Gott habe ich nichts zu tun. Aber ich bin trotzdem ein sehr gastfreundlicher Mensch. Das können wir von denen lernen, das können wir bewundern bei diesen Leuten. Und trotzdem scheint es so zu sein, dass die in den ersten Gemeinden die Leute gesagt haben, wir erleben das, dass Menschen, weil sie Gottes Geist bekommen haben, nochmal mehr oder auf einer tieferen Ebene gute Leiter sind, dass sie auf einer tieferen Ebene gastfreundlich sind, Menschen annehmen. Und dann gibt es auf der anderen Seite Gaben, die kommen uns gerade für uns in unserer eher materiell geprägten Weltsicht irgendwie übernatürlicher vor. Da kommen wir vielleicht auch schneller auf den Trichter, das muss irgendwas mit Gottes Geist zu tun haben. Zum Beispiel, wenn ein Mensch für einen anderen Menschen betet und er erlebt immer wieder, dass diese Menschen gesund werden. Das gibt es. Das können wir nicht machen. Darauf können wir irgendwie, das können wir nicht berechnen. Darauf können wir keine Wetten abschließen. Aber das gibt es, dass Menschen das erleben. Oder, dass Menschen prophetisch reden, das bedeutet, das ist ein Wort, das man vielleicht übersetzen muss heutzutage, was das bedeutet. Gottes Anliegen, ins Hier und Jetzt zu sprechen, mit der Bedeutung, was will eigentlich Gott in dieser ganz konkreten geschichtlichen Situation, nicht irgendwo ganz abgespaced, sondern hier in diesem Alltag eben. Was will der Gott von uns? Und auch diese Gaben gibt es. Also es gibt ganz unterschiedliche Gaben. Ihr merkt es, wenn ich rede, verlasse ich mein Skript hier irgendwo, hier bin ich, weil das begeisternd ist, weil das ein Riesenschatz ist, den ihr entdecken könnt, der aber völlig diese eine Predigt sprengen würde. Deswegen mache ich euch Mut, wenn du noch keine Ahnung hast mit diesen ganzen Gabensachen, quatsch Leute an, die Ahnung haben. Ja, rede mit Thorsten, rede mit Micha, du kannst mich ansprechen, kannst am Infopoint nachfragen. Rede darüber in euren Mini-Churches, in euren Kleingruppen. Such dir Leute, darüber zu reden. Lies Bücher dazu. Entdecke das. Finde raus, was für Gaben Gott dir geschenkt hat. Das ist eine super Sache. Zwei Dinge können mit diesen Gaben schieflaufen. Nennen wir sie Fehlfunktionen, ja? Einmal könnte man denken, und beide Fehlfunktionen kommen real vor, beides passiert auch uns hier in der Gemeinde mal, passiert mir, dass das schief geht. Auf der einen Seite könnte man denken, es geht um so eine Art Jesus-Superpower, ja? Ich bekomme von Gott jetzt Kraft geschenkt und seine Gaben, ganz besondere Dinge geschenkt. Und dann kann ich krasse Dinge tun, ja? Wenn ich bete, dann passiert was. Und wenn ich das tue, Gottesdienste können auch so sein, dass du sagst, ich mache super Sachen und dann gehe ich in den Gottesdienst und da tanke ich auf und da bekomme ich neue Kraft. Das ist gut, die Gefahr ist nur, wenn es nur darum geht, dass du entscheidest, was für Dinge du tust, dass du entscheidest zum Beispiel, wie du Karriere machst, dass du Karriere machst und es dann nur darum geht, dass irgendwie der Glaube dir hilft, Gottes Geist dir hilft, ein besserer Chef zu sein, ein besserer Arbeitnehmer zu sein, mehr Geld zu verdienen, vielleicht auch eine bessere Mutter zu sein, ein besserer Vater zu sein als andere. Das ist eine Fehlfunktion des Glaubens. Darum geht es nicht bei den Gaben. Bei den Gaben, da geht es auch darum, dass Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf mich und folge mir nach. Folge mir nach und dafür rüste ich dich aus mit meinen Gaben. Das ist der gesunde Weg. Die andere Alternative, das ist so ein bisschen das Umgekehrte davon, von so einer Jesus-Superkraft, ja, ich bekomme den Heiligen Geist, damit ich einfach meine Dinge toller machen kann, ist dieses, ich mache überhaupt Sachen nicht toll, ja, und die Welt läuft ganz schlecht, aber ich habe ja Gottes Geist und in der Bibel steht, er ist ein Tröster. Das steht in der Bibel und das ist er auch. Menschen erleben das, Trost dadurch. Aber es geht nicht damit einfach alles so bleibt, wie es ist, ja, und dein Leben ist schlecht und Menschen behandeln dich schlecht und das erträgst du jetzt einfach und änderst daran gar nichts, weil Gottes Geist tröstet dich dann. So, das ist dann, das eine ist mehr wie so ein Aufputschmittel, so eine Droge und das andere ist dann mehr wie so ein Trostpflaster. Und beides greift einfach viel zu kurz bei dem, was Gottes Geist ist. Gottes Geist hat eine Richtung. Die Gaben, die du geschenkt bekommen hast, die haben eine Richtung, für was sie da sind. Und zwar der Grund, dass wir Gottes Geist haben, ist nicht, wir haben den nicht einfach so, sondern der ist, dass wir die Fähigkeiten, die wir dadurch bekommen, für die Gemeinschaft einsetzen, für die anderen einsetzen. Alle Gaben sind dafür da, um die Gemeinde aufzubauen, die Gemeinschaft von diesen Menschen, die Jesus nachfolgen, aufzubauen. Wenn du Gaben bekommen hast, dann sind sie nicht dafür da, dass du toller dastehst, sondern sie sind dafür da, dass du anderen Menschen damit besser dienen kannst. Es geht um Dienst. Das ist die Richtung, die diese Gaben haben. Das sind die Gaben des Geistes. Es gibt eine zweite Sache, die Früchte des Geistes. Gottes Geist bewirkt in uns nicht nur Fähigkeiten, er ist nicht nur eine Kraft, um bestimmte Dinge zu tun. Gottes Geist setzt unser Potenzial frei, nicht nur an Fähigkeiten, sondern auch darüber raus. Er setzt unser Potenzial frei an Persönlichkeit. Wir hatten das ja gerade eben, dass die Gaben eben nicht dafür da sind, dass du bestimmte Dinge einfach nur toll tun kannst und toll dastehst, sondern damit du anderen dienen kannst dadurch. Es geht nicht darum, dass du dir so eine Art Fame, Gaben-Fame holst. Ja, das ist ein ganz toller Leiter, das ist ein Heiler, ja, der kann prophetische Worte sprechen, sondern es geht darum, dass du das tust, um anderen zu dienen, um anderen zu helfen. Gottes Geist ist die zentrale Gabe und sie hat Auswirkungen auf dein Leben, ganz konkret. Manchmal wirst du das merken, manchmal wirst du das nicht merken und wir merken es dann manchmal auch erst im Rückblick, dass Gottes Geist uns verändert. Gottes Geist schenkt uns nicht nur Fähigkeiten, sondern auch Veränderung in unserer Persönlichkeit. Und das ist ausgesprochen positiv. Paulus beschreibt es in einem Brief an die Galater. Wenn du den Brief nicht kennst, dich damit beschäftigen willst, vor ziemlich genau einem Jahr haben wir darüber in der Predigtreihe Ich glaube, es hackt, ja, diesen Brief Stück für Stück durchgegangen, kannst du dir anhören, wenn du da tiefer einsteigen willst. Und da schreibt er, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, ja, also diese Früchte des Geistes, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten kann kein Gesetz etwas einwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Das ist das Zweite, was dieser Geist bewirkt. Er verändert dich als Person. Gott will das Beste aus dir machen. Gott will das Beste aus dir rausholen. Er hat dich gemacht und er will das Beste für dich. Er formt dich. Er formt vor allem deinen Charakter. Wir konzentrieren uns schnell auf Aufgaben. Das ist so in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft. Ja, wenn wir eine Stellenausschreibung machen, dann schreiben wir erstmal auf, was für Aufgaben müssen erledigt werden. Und erst dann schreiben wir auf, was für ein Mensch suchen wir eigentlich? Was für einen Charakter suchen wir eigentlich? Das ist uns übrigens als Gemeinde auch so gegangen, wo wir Lisa gesucht haben. Wir haben erstmal Aufgaben aufgeschrieben. Und wir hatten schon im Kopf auch Charaktereigenschaften, aber man beschreibt erstmal Aufgaben. Das machen wir so. Aber wir vergessen manchmal, dass es auch um Charakter geht, dass es zentral um Charakter geht. Wenn du dich hier umschaust, dann siehst du Menschen in der Gemeinde mit tollen Fähigkeiten. Ja, es gibt hier viele, viele Menschen mit tollen Fähigkeiten, mit Gaben. Wichtig ist aber, wenn du dich umschaust, entdeckst du hoffentlich auch Menschen mit tollem Charakter. Und du entdeckst auf jeden Fall Menschen mit tollem Charakter. Ich erlebe das hier, dass Menschen einen guten, einen von Gott geformten Charakter entwickeln. Nicht perfekt, genauso wie wir die Gaben auch noch nicht perfekt haben, ja. Aber dass der Charakter wächst. Die Frucht des Geistes, das, was Gottes Geist wirkt. Ob Gottes Geist wirklich einen Menschen tief geprägt hat, das erkennst du daran, wenn du dich fragst, hat dieser Mensch Liebe für die anderen? Hat er eine tiefe Freude? Sucht er den Frieden mit anderen? Ist er geduldig mit den Menschen um ihn rum? Bestimmt so eine grundlegende Freundlichkeit seinen Umgang mit anderen? Ist er gütig und treu? Nimmt er Rücksicht? Kann er sich selbst beherrschen? Das sind so Fragen. Es geht nicht um diese Superkräfte, ja, Leute, die super krasse Sachen machen. Die Frage ist letztlich, was ist der Charakter, der dahinter steht? Es geht um den Charakter, der Stück für Stück geformt wird. Und das braucht Zeit. Das ist ganz normal, dass diese Entwicklung lange, lange Zeit braucht. Und Charakter, der wird geformt. Ja, das kannst du erstmal nicht machen. Diese Früchte, die wachsen, die können das nicht so aus sich rauspressen, dass sie eine Banane werden. Ja, die wachsen halt. Es gibt allerdings so Umwelteinflüsse, die das fördern, dass es gut wächst. Und auf die hast du schon Einfluss. Deswegen ein paar konkrete Vorschläge. Indirekt kannst du das beeinflussen. Zum Beispiel, indem du Zeit mit Gott verbringst. Ja? Prophetische Religion heißt nicht, es gibt nur Alltag. Ja, es ist wichtig, dass du diesem Gott begegnest, dass du dir für Zeit nimmst, dass du das suchst. Und dann auch wieder in den Alltag gehst und versuchst, es zu leben und umzusetzen. Eine Möglichkeit wäre, dass du dich mit Menschen umgibst, die diese Eigenschaften haben. Ja, dein Umfeld prägt dich. Umgib dich mit Leuten, such solche Leute, die diese Charaktereigenschaften haben, die hier beschrieben werden. Christoph hat letzte Woche von einer Kultur gesprochen, die uns prägen soll. Versuch doch so eine Kultur, das Werte von einer Kultur umzusetzen. Hier in der Gemeinde, in deiner Kleingruppe, wenn du heute Mittag mit Leuten essen gehst, in deinem Musikteam, in irgendeinem anderen Team, aber eben auch in deiner Familie, mit deinem Partner, in deinem Job, mit deinen Nachbarn, mit dem komischen Beamten, mit dem du irgendwie rumtust, wie das jetzt ist mit der Baugenehmigung für dein Haus, ja? Versuch in deinem Umfeld so eine Kultur zu prägen, die diesen Merkmalen entspricht. Das hilft dir zu wachsen in deinem Charakter, Persönlichkeit zu entwickeln, dein Potenzial zu entfalten. Versuch Liebe einzuüben in deiner Familie. So kann sich Stück für Stück das Potenzial entfalten und es wächst, sogar während du es nicht merkst, wie ein Kind erwachsen wird, ohne dass es das immer so mitbekommt, dass es gerade wächst. Gottes Geist setzt Begeisterung und Potenzial frei. Er setzt sein Potenzial an Fähigkeiten frei, indem er dir Gaben schenkt, und er setzt sein Potenzial an Persönlichkeit frei, indem er deinen Charakter formt, Früchte wachsen lässt. Große Fähigkeiten, große Gaben ohne so einen großen Charakter, die sind richtig gefährlich. Leute, die richtig viel können und richtig wenig Charakter haben, die sind gefährlich. Deswegen ist es wichtig, dass wir beides entwickeln, dass Gottes Geist beides in uns entwickelt, Fähigkeiten und Charakter. Gottes Geist schenkt das eine und formt das andere. Ich hoffe, dass du das erlebst, hier in der Gemeinde, heute Nachmittag, morgen und die nächsten Monate hier in der Gemeinde. Such so eine Kultur, such dir Leute, mit denen du unterwegs sein kannst und deine Gaben entdecken kannst und eine Kultur schaffen kannst, wo diese Früchte wachsen. Das wünsche ich dir und das wünsche ich mir. Amen. Ich möchte beten, mit diesem Gott reden und ihn genau darum bitten, dass er uns dabei hilft. Jesus, du hast uns gesagt oder deinen Jüngern damals gesagt, wenn du gehst, dann schickst du uns einen Beistand, einen Tröster, Gottes Geist. Und das hast du getan an Pfingsten und das ist wunderbar. Danke, dass du das bis heute tust, dass wir das erleben dürfen, dass wir das vor allem an anderen Menschen sehen dürfen, wie bei ihnen Gaben aufsprießen, die du ihnen schenkst und wie sie als Person reifen, wie sie einfach wirklich reife, charakterstarke Persönlichkeiten werden. Und ich bitte dich, dass du mir dabei hilfst, auch so zu werden. Ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde hilfst, so eine Kultur zu entwickeln, wo wir genau so werden, wo wir mehr so werden, wie du uns haben willst, so wie du uns formen willst. Danke, dass du das Stück für Stück tust. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.